Ich bin kein Kleber, kein Kinski, ich bin kein Lage. Ich bin nur ein Klaus von der Straße. Beziehungsweise halt der Klaus, der Musik macht und im Getränkemarkt arbeitet. Und in meiner Freizeit bin ich der Tom-Teur dieses Zirkuspferds.
Oh.
Ich rede nicht vom Kölner Tom, sondern vom Faxi-Tom. Ein Gespräch mit meinem Lieblingskrankenpfleger ist wie eine Flasche Tom Perignon. Oh. Blast in eure Hörner und Tompeten und begrüßt mit mir the Tom and Only Tim Fischer.
Ich hatte gerade 4 Schlaganfälle währenddessen. Pro Wort. Was du mit Tom gesagt hast.
Dann hoffe ich, dass du trotzdem gut durch diese Folge kommst, oder sollen wir sicherheitshalber einen Arzt rufen?
Eine ja, ist doch schon da. Ich hab mich da quasi selber behandelt. Na klar.
Weil ich dich als Lieblingskrankenpfleger vorgestellt habe.
Also das habe ich überhört. Ich bin bei Tom Perignon hängen geblieben.
Wenn ich jetzt bei dir auf Station eingeliefert werden würde, weil ich irgendwas habe, kannst du ja aussuchen, was.
Würde ich dich
ficken. Und du müsstest mir den Arsch abwischen. Wäre das komisch für dich?
Nö. Ah, für dich wahrscheinlich.
Also für mich wäre es sehr befremdlich, ja.
Nee, ich glaube nicht. Also wenn ich da in meinem üblichen Habitat bin, da auf Arbeiten, nee, glaube ich nicht.
Du könntest, ohne dass das irgendwas mental mit dir macht, würdest du einfach mit mir normal quatschen, wahrscheinlich über Fußball in dem Moment, so wie wir es immer tun, und würdest mir da den Popo sauber machen.
Na, wenn das einen Grund hat, ja klar.
Und wenn es grundlos wäre?
Ja, dann würde ich es ein bisschen befremdlich finden, dass ich einem erwachsenen Mann den Arsch abwischen muss.
Wenn ich einfach zu dir auf Station komme und sage, Tom, kannst du mir den Popo abwischen?
Dann würde ich erst mal sagen, warum? Und dann, wenn du mir eine plausible Erklärung lieferst, würde ich sagen, okay. Ich mach's.
Meine Erklärung wäre just for fun.
Okay, ich mach's.
Hast du schon mal irgendwie jemand Bekannten gepflegt oder immer nur Unbekannte?
Nee, Bekannte ist noch nie. Also Leute, nee. Also jemand Bekanntes eigentlich gar nicht. Man kennt ja die Leute dann irgendwie. Man kennt die Leute irgendwann, wenn die 1000 Mal kommen, ja. Und dann ist man auf so einer anderen Ebene irgendwie. Aber jetzt, dass ich sage, irgendwie aus einem näheren Umfeld oder so, nee. Kann gerne so bleiben.
Kein Problem. Würdest du mir auch einen Pullermann reine machen?
Ja, wenn ich einen guten Tag habe, mache ich das.
Und wenn nicht, lässt ihn dreckig.
Nein, das mache ich immer natürlich. Ich habe so selten Frühdienst und ich wasche auch nicht gerne. Ich bin dann tatsächlich eher gerne der Abtrockner. Wir stehen ja da immer zu zweit im Bett. Einer wäscht und einer trocknet.
Ernsthaft? Wieso macht man das nicht alleine?
Naja, weil das alleine nicht geht. Die Leute ja teilweise auch über 100 Kilo wiegen. Da muss einer auf die Seite drehen und halten und der andere wischt dann zum Beispiel.
Oh. Ihr habt echt zu viele Leute auf Station und zu wenig zu tun.
Genau, das ist der andere Grund. Den hätte ich als zweites genannt.
Dürftest du Bekannte pflegen oder gibt's da irgendwelche Regelungen von wegen Befangenheit oder ist das irgendwie von dem Grad der Verletzung oder Erkrankung irgendwie abhängig? Gibt's da was?
Ach, warte mal, ich hatte natürlich meinen Opa schon mal auf Station. Wie soll ich die nicht pflegen können? Das hat doch was, die haben doch keinen Vorteil dadurch oder keinen Nachteil.
Nee, aber kann ja sein, dass man dann irgendwie sagt, ey, oder dass man vorbeugen will, wenn man emotional verfangen ist, dass man dann aufgeregt ist und irgendwie vielleicht selber Entscheidungen trifft, zu denen man nicht befugt aufgeregt. Ist. Oder ja, na, wenn jetzt irgendjemand Angehöriges auf Station ist und der wirklich dolle krank ist und man selber dann emotional in einem Ausnahmezustand ist, kann doch sein.
Das kannst du dann völlig für dich selber entscheiden. Also, gehe ich jetzt mal stark von aus, wenn du jetzt irgendwie jemanden, keine Ahnung, wenn irgendwie dein Bruder am Sterben liegt da mit auf Station, dann kann ich mir da vorstellen, dass du da entweder sagen kannst, ich gehe da jetzt nicht rein, also keiner würde dich zwingen, da reinzugehen. Und sicherlich kannst du dann auch sagen, okay, ich würde dann die Tage entweder nicht gerne auf Arbeit kommen oder können wir den auf eine andere Station legen, also zu solchen Wünschen wir dann in der Regel normalerweise nachgekommen und wenn man sie sich dann unter sich ausmacht, das ist ja dann auch kein Problem.
Also Vorteil meinerseits wäre, ich hätte halt 2 Brüder.
Ja, genau.
So, also ich bin diesbezüglich bin ich gut ausgestattet.
Und würdest du beiden den Arsch abwischen, ist die Frage.
Oh. Ja. Es wäre aber, also ich könnte es nicht ohne Sprüche zu bringen. Also ich müsste auf jeden Fall Sprüche bringen und ich müsste wahrscheinlich auch würgen.
Du müsstest würgen?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ich habe heute Morgen, musste ich als allererstes auf Toilette gehen. Wir sind so aufgewacht und ich bin so ins Bad drüber und da wurde ich nicht nur von, also den Pisch hatte ich eingeplant und musste ich auch groß. Und du kennst das, wenn das nicht so alles so kommt, sondern das sind so kleine trockene Kötteln, wo dann am Ende auch die Hälfte drinnen bleibt. Das kennst du, ne?
Ja, wenn es auf jeden Fall anstrengend wird auf Toilette, ja.
Ja, ja, genau. Man drückt und drückt und ist dann eine Viertelstunde beschäftigt und am Ende ist so ein Viertel raus und das kommt dann so ein, zwei Stunden später erst richtig. Und diesen Kampf habe ich geführt und dann ploppte es immer so in die Toilette und dann ging es irgendwann, kannst du mal bitte die Tür zumachen? Ich habe es nachvollziehen können und habe natürlich die Tür zugemacht und habe dann weitergekämpft und saß dann bestimmt noch 10 Minuten. Und in diesen 10 Minuten kam nichts mehr. Das heißt, dieses Tür zumachen hat niemandem etwas gebracht, außer dass ich in meiner eigenen Stinkebox eingeschlossen worden bin.
Und hast du dir vorm Aufstehen den Poppes abgewischt? Oder bist du mit vollgeschissenem Arsch zu der Tür gelaufen und hast sie zugemacht? Obwohl, wenn es so hart ist, ist eh nicht viel dran, ne?
Nee, es war fast gar nichts dran. Es war fast gar
aber
nichts
du hast dran. Aber du hast keinen taktischen Zwischenwischer gemacht?
Nee. Ich habe da gewartet bis zum Ende und dann habe ich mich um die Reinigung gekümmert.
Ah, check ich. Zweimal gewischt, aber weg, oder?
Nee, es war glaube ich, schon dreimal. Ich habe einen auf noch. Stimmt, sag ich egal. Ich würde noch mal kurz zurück zum Thema Krankenhaus und auch Thema Geruch hatten wir ja gerade. Ich finde, Krankenhäuser haben so einen ganz speziellen Geruch. Erstens nimmst du den wahr und zweitens magst du den. Also findest du es richtig gut oder sagst du, ah nee, das erinnert mich an Krankheit und Tod und Verderben und Gammeln oder sagst du, ja, ist eigentlich ganz schön mit Desinfektionsmittel hier und da und Laminat frisch gewischt. Was sagst du?
Also ich habe bei uns immer, weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mich mittlerweile dran gewöhnt habe, aber immer das Gefühl, dass es bei uns gar nicht so nach Krankenhaus riecht, sondern einfach nach normal halt. Also es hat einen speziellen Geruch, aber keinen Krankenhausgeruch, finde ich. Nicht so diese Sterile. Wenn ich in einem anderen Krankenhaus bin, rieche ich das auch. Aber dann finde ich das eigentlich angenehm. Also ich finde das weder irgendwie befremdlich, noch eklig, noch sonst irgendwas. Ich finde es angenehm. Das hat übermittelt mir irgendwie so ein Gefühl von Sauberkeit.
Riechen eigentlich unterschiedliche Stationen unterschiedlich? Weil ja, man könnte ja zum ersten Mal... Okay, krass, erzähl mal.
Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nie aktiv drauf geachtet. Wenn man irgendwie in den Raum kommt, dann merkt man ja, dass es anders riecht. Aber ich kann dir jetzt nicht bewusst sagen, das riecht deswegen anders oder es riecht so anders also, oder es riecht mal, stärker jetzt, oder schwächer, keine Ahnung.
Wenn du jetzt eine Station hast, auf der fast ausschließlich sehr alte Leute sind, dann alte Leute haben ja einen gewissen Eigengeruch. Das ist ja bei fast allen irgendwie so. Also ich kann, könnte mich an 10 Leuten blind riechen lassen und ich rieche dir die Omas und Opas da sowas von raus.
Das liegt aber und tatsächlich an den Sachen.
Also die Klamotten. Das kann auch sein, aber die bringen die ja auch mit. So, und wenn du über Jahre immer dasselbe Klientel auf einer Station hast, anders ist es zum Beispiel wahrscheinlich, wenn du auf irgendeiner Station bist, wo irgendwie viele operierte Menschen liegen, weil eben Wunden und alles dergleichen und Blut wiederum einen anderen Geruch hat, ne? Also so kann ich mir das vorstellen. Ich weiß noch nicht halt oder wusste nicht, ob sich das wirklich auch auf die etablierten Gerüche von Stationen übertragen lässt.
Also ich kann dir sagen, was man immer sofort riecht, sind Leute, die in der Wohnung rauchen. Weil das riecht man sofort an den Klamotten, an der Tasche, an allem und das breitet sich auch sofort in dem ganzen Raum aus. Das ist nicht so dieser Rauch, du warst gerade rauchen, so das ist schon als Nichtraucher nicht so geil, aber da kann man halt mit leben. Aber dieser wochenlange kalte Rauch, der sich dann in dem Raum ausbreitet, der ist widerlich. Also den hasse ich. Also das stinkt so ekelhaft, wirklich. Weißt du, was ich meine?
Aber weiß ich komplett. Ich finde es auch extrem unangenehm. Mittlerweile, damals hat es mich nicht gestört. Mittlerweile stört mich vor allem hauptsächlich, wenn du dich im Krankenhaus arbeitest, ist nochmal was anderes, als wenn du privat irgendwie in so einer Bude bist. Du musst halt komplett duschen und alle Sachen, die du anhast, das ist wie Lagerfeuer. So, es muss alles in die Wäsche und das ist halt immer ein bisschen nervig.
Warte, was meinst du? Wenn du da warst selber?
Ja, genau. Also ich finde den Geruch auch unangenehm und im Krankenhaus war Arbeit, da musst du da irgendwie durch. Aber ich meine jetzt, wenn du privat zu einer Person nach Hause gehst, wo halt Indoor irgendwie geraucht wird oder so, du Ach kriegst so. Halt den Geruch nicht raus und das ist ja meistens dann auch mit einmal Duschen nicht getan. Aber ich meinte nicht jetzt, dass die Zimmer einzeln je nach Person unterschiedlich richten, sondern
ich
wirklich
weiß, was Stationen. Ich weiß. Darauf wollte ich gleich zurückkommen. Ich wollte bloß sagen, was man immer deutlich riecht. Also ich sag mal so, ältere Leute haben ja eigentlich alle Stationen. Außer also, du bist jetzt eine Kinderstation oder eine Gynäkologie. Also Gynäkologie hat auch ältere Leute, aber deutlich weniger.
Das ist auch spannend. Aber Kinderstationen riechen bestimmt auch eigen, weil Kinder ja Kinder riechen anders als alte Leute. Sollte man jetzt nicht empirisch testen, wenn man draußen auf der Straße, unterwegs ist. Aber ich meine, bei Kindern hast du ja auch so Schweißgeruch und sowas ist da ja noch kein Thema, ne? Also glaube ich schon, dass du da eine andere Geruchskonstellation hast als auf anderen Stationen.
Ja, weiß ich nicht, konnte ich eigentlich, ja. Also wir hatten bis vor, weiß ich nicht, ein paar Jahre eine Kinderstation, jetzt aktuell nicht mehr. Weiß nicht, ob es da
anders geworden hat,
aber das war tatsächlich eine Mischung aus Erwachsenen und Kindern, vielleicht lag das auch da dran. Also kann ich dir das nicht so genau sagen. Was ich dir aber sagen kann, ist zum Beispiel bei Stationen, wo ältere Leute sind, wo wir gerade stehen geblieben sind, finde ich jetzt nicht, dass man das riecht, ehrlich gesagt. Man riecht dann wahrscheinlich eher, wenn man viele Bettlägerische hat, da riecht es dann halt auch immer nach Stuhlgang überall. Weil, ja, wenn da halt eine ordentliche Marke reingepflastert wurde, dann riecht das nun mal auch danach.
Geht das bis auf den Gang?
Ja, also manchmal schon, ja. Das kann man schon manchmal sehr deutlich.
Wenn man nicht schnell genug reagiert und das sauber macht und Fenster aufmacht und so, dann sieht das so raus, meinst du?
Ja, genau. Dann frisch operierte Leute finde ich gar nicht, dass sie irgendwie anders riechen. Also das riecht auch nicht nach Blut oder irgendwas. Die riechen einfach völlig normal, weil du musst ja auch sehen, dass auf den Wunden sind ja auch immer Verbände drauf. Das Blut haben die ja nirgendwo mehr. Also ist ja alles weg. Das haben die ja im OP dann sauber gemacht, so. Da ist nichts mehr da. Aber dass das jetzt irgendwie danach trotzdem speziell riecht, kann ich gar nicht bestätigen. Nee. Riechen alle völlig normal, die Leute.
Okay, ich hatte im Verband, wenn sich da irgendwie was ansammelt und dann
das sammelt sich beim ja
Verbandswechsel an. Freigelegt wird und dann ist es vielleicht irgendeine Wunde, die du auch nicht gleich großflächig und ordentlich reinigen kannst. Das reicht da zum Beispiel mein kleiner Eingriff, den ich jetzt am Zeh hatte, jetzt Anfang März. Der ist dann so eingefärbt, der Zeh, von diesem Desinfektionszeug, wo der dann irgendwie so orange wirkt. Und dann mache ich zu Hause die Verbandswechsel und ich weiß ich nicht genau. Und dachte, das ist irgendwie zum Desinfizieren.
Ja, Beta Isodonna.
Ich habe das mit irgendeiner Heilungscreme in Verbindung gebracht.
Nein, Beta ist das braune Desinfektionsmittel auf Jodbasis.
Du bist auf Jodbasis.
Nee, ich hoffe nicht.
Jedenfalls, ich gehe ja mit dem Zeh dann auch nicht gleich, wenn ich den ersten Verband abhab nach der OP, stelle ich mich ja nicht mit dem Fuß gleich in die Dusche und mache das ordentlich sauber. Ne? Also da wird die Wunde wird, soweit es geht, gereinigt und kurz mit Desinfektionsmittel und so abgetupft und ganz leicht drüber gestrichen vielleicht. Und dann wird das Ding aber ganz schnell wieder eingepackt. Und ich glaube, so das erste Mal duschen gegangen mit diesem Zeh bin ich nach, boah, ich weiß es nicht. Also dass der Fuß so wirklich großflächig mit im Wasser war, wahrscheinlich nach einer Woche. Ne? Also ich fange natürlich dann nach zwei oder nach drei Tagen mal irgendwie mit dem Waschlappen an, so vorsichtig drumherum zu gehen. Aber das ist schon ein gewisser Muff, den das mit sich gebracht hat.
Ich glaube aber auch, dass das Zeug gar nicht abgewaschen werden soll, weil irgendjemand meinte immer zu mir, solange wie das braun ist, desinfiziert das noch ein bisschen. Kann ich mir jetzt persönlich nicht vorstellen, aber
das Zahnpasta-Phänomen, wo du auch schon mal gesagt hast, du lässt die drauf, damit es ordentlich einwirkt noch.
Ja, das macht man, das soll man aber so machen. Das ist ja vom Hersteller so angegeben.
Ich will Frische in meinem Maul. Ich mach das dann weg. Ich brauch Klarheit.
Also wie frisch wird dein Maul noch, wenn du Zahnpasta im Mund hast? Also da gibt's keine Stufe drüber.
Ja, mit frisch meine ich neutral. Ich brauche nicht das Gefühl, dass ich gerade auf Minzblättern rumgekaut habe.
Das ist nach 4 Minuten wieder weg. Das merkst du ja gar nicht mehr.
Ich liebe es übrigens, auf Minzblättern rumzukauen.
Ich weiß nicht, ob du dir vorstellst, dass ich den ganzen Schaum der Schnauze behalte oder so, aber ich spucke das schon aus. Und dann spüle ich halt nicht nochmal. So. Ja. Das ist super. Probier das mal.
Ja, es ist nicht so, dass ich das noch nie gemacht habe, aber ich mag das, wenn ich brauche Klarheit, Tom. Ich bin Mann mit klaren Prinzipien.
Klare Worte. Ich brauche klare Worte, hat Sido schon immer gesagt.
Ach. Ja, stimmt. In welchem Song?
Carmen.
Nee, es ist
warte. Was? Ich hab's nicht gehört, aber dann rate ich einfach nochmal.
Der Song Nein mit Doreen.
Danke, dass ich raten durfte.
Ja,
wir
gerne.
Machen weiter.
Ich
rate nochmal. Der Song Doreen mit Nein. Ach nee, andersrum.
Ich hab noch mehr zum Thema. Aber wollen wir bleiben einfach, wir bleiben drin. Ich stelle gar keine Frage, was wir machen. Wir bleiben
Wir können sagen, natürlich bleiben wir drin.
Du hast gesagt, Krankenhaus, der Geruch gibt dir irgendwie ein Gefühl von steril und bla 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 und gesund. Hast du schon mal irgendeine Krankheit vom Krankenhaus mit nach Hause genommen? Also dich dort mit irgendwas angesteckt?
Die Scheißerei, sag ich dir.
dieser allzeit bekannte Novovirus, oder was?
Alter, der ist Noroviren ficken dich. Also wirklich. Wenn du Noroviren auf Station hast, weil du kannst mit einem Ganzkörperkondom da reinkriegen, du kriegst es. Diese Noroviren sind so ansteckend, das ist die absolute Schweinescheiße. Und dann lassen die ja da drinnen auch in den Zimmern meistens die ganzen Fenster zu und so, dass da die Virenbelastung in den Zimmern dann auch so hoch bleibt, wie sie nur sein kann. Also du weißt, du steckst dich an, 100%. Es gibt da aber auch prädestinierte Leute für tatsächlich. Also so 3-4 Leute, die stecken sich immer an, die sagen dann auch schon, ich geh da nicht rein. Und manche Leute sind da ganz gut abgehärtet dagegen, warum auch immer.
Aber was heißt, die kriegen das immer, wie oft breitet sich sowas denn aus und wo kommt das denn her? Und ist das einer von diesen, ich habe so einen Kampfbegriff im Kopf, so multiresistente Keime oder so, ist das irgendwie sowas? Erzähl mal etwas darüber, weil ich habe das noch nie gehabt. Es ist ja, wenn hinten raus und oben raus und überall gleichzeitig und dann ist, ich weiß nicht wie lange, aber über einen relativ kurzen Zeitraum sehr extreme Symptome. Hast du das schon mal gehabt? Also du hast das schon mal gehabt, hast du gesagt, ne?
Ja, Scheißerei hat man doch alle schon mal. Die Noroviren sind diese typische Scheißerei, die 1-2 Tage gehen, maximal 2 Tage.
Aber eigentlich ist doch mit Kotzen auch, oder?
Bitte?
Ist doch mit Kotzen.
Ja, Kotzen, Scheißen aus beiden Enden, das ist furchtbar. Aber teilweise auch gleichzeitig. Die fangen bei mir immer, wenn ich die hab, fangen die mit so einem Druck im Unterbauch an. Da habe ich im Oberbauch. Da habe ich so einen richtigen Druck auf dem Magen und denke mir, irgendwie, wenn ich jetzt was essen würde, hätte ich das Gefühl, es geht nicht weiter. So, das ist wie, als ob der Magen zu ist, so ein bisschen komisch zu beschreiben. Aber vielleicht kennen das manche. Und da weiß ich dann schon, ein bisschen komisch. Dann kriegt man so dieses komische Ekel-Krankheitsgefühl. So fiebrig und sowas. Da muss man kotzen und scheißen und dann ist man eigentlich durch.
Ja. Und wieso ist das so oft im Krankenhaus Thema?
Naja, weil die Leute halt oft exekiert sind, ne? Wenn die 24 Stunden, also
die sind was?
Die haben wenig Wasserintus. Dehydriert.
Und was war das Wort, das du verwendet hast?
Exekiert. Exikose.
Was denn das?
Eine Dehydration quasi.
Wieso gibt's denn da 2 Fremdsprachen für?
Dehydration ist doch jetzt nicht wirklich Fremdsprache, oder?
Nee, das ist ein total gängiger Begriff.
Ja, also wie sagt man das denn sonst? Das ist doch ein deutsches Wort, oder nicht?
Hydro ist ja wohl eindeutig Wasser auf einer anderen Sprache. Ich wüsste jetzt nicht, welche, aber 1000%.
Ja, auf jeden Fall eine andere Sprache, aber das sind ja, es werden ja viele fremdsprachige Wörter, die auf Deutsch halt so heißen trotzdem.
Vielleicht ist das eine so Englisch, Latein und anderes Griechisch. Ich sag das jetzt einfach mal, weil es testet keiner gegen. Und die Leute, die es wissen, halten mich zwar jetzt für dumm, aber das sind nur sehr wenige. Damit komme ich zurecht. Ansonsten, es ist schon so, wie ich es gesagt habe.
Genau, sehe ich auch so. Und dann ist es vor allem bei alten Leuten halt so, dass die dann Kreislaufprobleme bekommen und nicht mehr so richtig auf dem Damm sind. Und da bei uns sozusagen intravenös mit Infusionen aufgeführt werden müssen. So, wenn die so 2-3 Liter Wasser über Stuhlgang verlieren, dann ist es natürlich scheiße, wenn dann obenrum der Liter, den die am Tag trinken, der nicht drin bleibt. So, das gefällt weder den Nieren, noch gefällt das irgendwie dem ganzen Körper, der Wasser braucht, noch gefällt das dem Salzhaushalt im Körper, also den Elektrolyten. Das geht dann alles durcheinander und dann kippen die Leute dann halt um. Und dann kriegen die bei uns intravenöse Infusion und dann geht's denen da schon meistens nach einem halben Liter deutlich besser.
Und damit hast du dich mal angesteckt und gibt's auch, also ich meine, das ist von der Grundsymptomatik her, kennt es ja jeder Mensch, gibt's irgendwelche anderen Krankheiten oder kennst du was von irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen, dass die sich mal, es kann ja auch zum Beispiel sein, man hat irgendwie was nicht richtig desinfiziert.
Merk dir mal die Frage, ich habe mir jetzt gerade noch eine andere, du hast noch eine Frage vorgestellt, die ist mir gerade eingefallen. Merk dir mal die du gerade hast, bitte merken, aufschreiben, merken.
Und, ja.
Und die andere Frage, die du vorhin hattest, war, ob das multiresistente Keime sind. Da kann ich sagen, nein, sind es nicht. Die multiresistenten Keime sind irgendwie so ein Staphylococcus aureus oder wie der heißt. Und dann, aber da kann ich mich, also das ist für mich auch Fremdland. Aber das sind auf jeden Fall andere Keime. Und das sind meines Wissens auch Bakterien und keine Viren. Und warum das so ansteckend ist, hast du, glaube ich, noch gefragt. Weil beim Norovirus schon eine extrem kleine Virenzahl reicht, damit du dich ansteckst. Das ist so, also es ist halt deutlich ansteckender als andere Sachen.
Ja, der Mann hat auf alles eine Antwort und spricht 3 oder 4 Sprachen fließend. Da merkt man einfach, dass du akademischen Hintergrund hast.
Danke.
Ich meine, bei dir ist der akademische Hintergrund ganz weit im Hintergrund.
Ja,
aber er ist da.
Aber ich sag mal, Hintergrund ist Hintergrund.
Ja, das stimmt. Background, Dicker. Was ich noch fragen wollte, gibt es irgendwelche anderen Krankheiten, weil man vielleicht auf Arbeit irgendjemand einen Fehler gemacht hat mit Desinfizieren und man sich oder mit irgendeiner Nadel gepiekst hat, die nicht steril gewesen ist oder so. Oder kennst du da Fälle von irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen? Das war die Frage.
Ich kann dir bloß sagen, dass ich mich mal mit einer Nadel gestochen habe. Nachdem ich die Patienten hatte quasi, also vorher ist ja nicht schlimm, stichst du dich halt mit einer sterilen Nadel, passiert. Passiert übrigens als Schüler deutlich häufiger als dann später oder als frisch ausgelernt. Weil, erklär ich gleich, wenn du dich dann stichst, nachdem du einen Patienten schon gestochen hast, dann hast du quasi einen kontaminierten Stich und dann musst du dir Blut abnehmen lassen, wenn du das möchtest. Du musst natürlich auch keinem Bescheid sagen, aber es wäre schon schlau, wenn. Und dann muss der Patient natürlich auch getestet werden und der muss dem zustimmen. Zum Beispiel so ein HIV-Test oder sowas darf man nur
Moment, mit Moment, zustimmen. Moment. Soll ich dich unterbrechen, wenn ich Fragen habe, oder soll ich erstmal alles komplett anhören?
Unterbrich.
Wieso muss der Patient erst getestet werden, wenn du selber getestet wurdest und es einen Befund gibt, der das verlangt? Oder wirst erstmal du getestet und wenn die sagen, alles gut, dann lass mal den Patienten in Ruhe?
Es werden so und so beide getestet. Also okay. es wird quasi, wenn der Patient dem zustimmt, wird er auf so ansteckende Krankheiten, die übers Blut übertragen werden, getestet. Wenn er nicht zustimmt, darf man das nicht machen, dann wirst nur du getestet. Also du darfst nicht ohne Zustimmung zum Beispiel einen HIV-Test machen. Die meisten Krankheiten aber eigentlich darf man ohne Zustimmung des Patienten testen. Dann wirst du selber unten, wird dir Blut abgenommen, dann sagst du da, was du da haben möchtest, und dann musst du irgendwie nach ein paar Wochen nochmal Blut abnehmen. Das ist so das Prozedere bei einer Nadelstichverletzung. Was so Sachen, die durch die Luft übertragen werden, naja, manchmal weißt du ja gar nicht, dass die Leute infiziert sind mit irgendwas, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der irgendwie Corona infiziert ist, dem es am ersten Tag schon schlecht geht, der aber im Test noch negativ ist und sich dann über die Tage erst herausstellt, dass der dann irgendwie im Test positiv ist. Weil wenn du ganz frisch infiziert bist, ist es oft so, dass Tests erstmal ein negatives Ergebnis anzeigen, weil sich wahrscheinlich noch nicht der Virenausscheider hat. Bitte?
Weil sich noch nicht ausgebreitet hat.
Na doch, ausgebreitet schon, aber du bist noch nicht so am Ausscheiden der Viren. Das ist wahrscheinlich das Problem. Und da die Virenlast halt zu gering ist, als dass der Test das erkennt, zeigt er halt negativ an, aber fälschlicherweise. Das sind dann so falsche Negativtests. Und da ist dann aber halt das Problem, dass du ja dann trotzdem irgendwie nach einem halben, dreiviertel Tag ansteckend bist. So, Aber das ist ja dann, da testet ja keiner mehr, weil, also wie oft willst du denn dann negativ getestete Leute testen? Ja, das macht ja keiner. Das ist ja Materialverbrauch sondergleichen. Das rentiert sich ja nicht. Und abgesehen davon ist das auch zeitlich völlig gaga, das alles zu machen. Ja, und dann hast du natürlich falsch negative Patienten teilweise auf Station, die dich dann mit anstecken und du weißt dann im Endeffekt gar nicht, wo du es her hast. So, solche Sachen gibt's dann auf jeden Fall mal, ja. Aber dass ich jetzt sage, ich habe irgendwie so eine hoch ansteckende, tödliche Krankheit, also jetzt so Mumps, Masern, was weiß ich, Hepatitis oder so ein Scheiß. Nee. Also da bin ich bisher verschont von geblieben.
Und kennst du Kolleginnen und Kollegen, die sich mal mit so crazy Sachen angesteckt haben?
Nee, keinen. Ich kenne gar niemanden, der sich mit irgendwas auf Arbeit angesteckt hat.
Das ist gut. Und wie kam das, dass du dich da mit so einer Nadel gepiekst hast, mit der vorher der Patient gepiekst wurde?
Das war eine Blutzuckernadel. Und ich hatte vorher eine, also diese Blutzuckernadeln sind sehr klein und relativ kurz, weil mit denen muss man sich ja bis zu 4-mal am Tag stechen. Bis zu 5-mal sogar. Deswegen sind die so klein und so dünn wie möglich gehalten, damit du halt möglichst wenig Gewebe verletzt, wenn du da 1000-mal gefühlt am Tag reinstechen musst, weil irgendwann macht das Gewebe das nicht mehr mit. Und die sind so klein und wenn man die frisch rausnimmt, muss man da eine große Kappe abmachen vorne und dann ist auf der kleinen Nadel nochmal eine kleine Kappe drauf. Und wir haben immer gelernt, die kleine Kappe muss man dann abmachen und man kann die große Kappe dann wieder draufstecken. Die kleine Kappe draufstecken ist nicht erlaubt, weil die Gefahr, dies zu stechen, viel zu hoch ist. Und wenn die große Kappe dann da drauf ist, dann ist das Ding ja relativ safe. Bei mir ist die Kappe aber abgefallen, ohne dass ich das gemerkt habe und habe deswegen vorne in die Nadel gegriffen aus Versehen. Weißt du wie? Kann man mir folgen?
Ja, kann ich. Und genau, fühlt man sich dann eklig oder, also es ist jetzt ein wilder Take, aber ich habe mir das gerade vorgestellt, schon als du das vorhin das erste Mal erwähnt hast, dass du dich ja mit einer Nadel gestochen hast. Und ich glaube, für mich wäre das so, wie wenn man an Leuten vorbeiläuft und die so einen eigenen Geruch haben. So, wenn das jetzt irgendein Mensch wäre, wo ich sag, boah, der ist irgendwie, der wirkt ungepflegt und bla bla bla. Also einfach so Leute, wo man sagt, man geht lieber auf Abstand, dann würde mich das zu Tode ekeln, abgesehen davon, dass es sowieso eklig ist, ne? Der benutzte Nadel, egal wen die gestochen hat, willst du nicht im eigenen Körper haben. Aber ich glaube, wenn das jetzt eine Person wäre, die jung und vital und vielleicht auch attraktiv ist, so, dann würde mich das, glaube ich, weniger stören, auch wenn es natürlich trotzdem ungeil ist, als von irgendjemand Siffingen.
Ja, dem kann ich folgen. Also ja, kann ich ja verstehen. Aber ich glaube, währenddessen denkst du dir, fuck, ich habe mich gestochen und ich habe gar nicht, so ehrlich gesagt, so drauf geguckt, von wem das jetzt ist. Also ich war halt eher so genervt, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Und ich, naja, also du gehst ja dann erstmal davon aus, also es gibt natürlich Leute mit HIV heutzutage, aber die Anzahl, die wir da im Krankenhaus haben, die bestätigt HIV-positiv sind, die ist halt wirklich echt auch dolle gering. Also ich kann dir sagen, ich hatte die letzten 10 Jahre vielleicht 3 oder 4 Fälle von Leuten, die HIV-positiv waren.
Woher wisst ihr das?
Na, die wurden dann halt mal positiv getestet. Das steht ja dann in den Diagnosen drin.
Ach, in den Fällen, wenn sich jemand dann selber gepiekst hat, noch meinst du?
Selber gepiekst?
Meinst du, was für Tests meinst du? Wurde das festgestellt bei dem Patienten im Zuge der allgemeinen Aufnahme und der Anamnese, wenn geguckt wird, was die haben, oder wurde das festgestellt, weil die Symptomatiken wegen denen, die im Krankenhaus waren, weil die damit zu tun hatten, oder wurde das diagnostiziert mit dem HIV, weil sich jemand irgendwie selbst verletzt hat mit irgendwas, wo er vorher den Patienten angemacht hat? Das meine ich nur.
Nein, also Leute, die HIV-positiv sind, die haben ja auch meistens eine gewisse Vorgeschichte. Das heißt, die Leute sind ja dann irgendwann schon mal zum Arzt gegangen, weil es denen halt nicht gut ging. So, und dann ist man da, also kommt man da ja irgendwann mal drauf, dass man da ja mal auch HIV testen müsste, weil die Symptome dazu passen. Und dann kriegst du die Leute ja schon getestet positiv. Weißt du wie, die sind ja vorher schon positiv getestet. Und dann weißt du das ja vorher auch, bevor die überhaupt, bevor du überhaupt mit denen in Kontakt trittst, dann haben wir bei
weil's
uns
so auch, eine, ne? Weil es so eine allgemeine Patientenakte gibt, wo das alles mit drinne ist und die wird euch zugänglich gemacht.
Na genau, wir haben im PC, also pass auf, ich erkläre dir das mal grob. Die Leute, die wegen irgendeinem Problem ins Krankenhaus kommen, die kommen über die Rettungsstelle. In der Rettungsstelle sitzt ein Arzt, der im besten Fall die alten Briefe der Patienten durchgeht und guckt, was da für Diagnosen schon mal gestellt wurden. Weil die Leute kommen ja meistens wegen irgendeinem Problem, logischerweise. Und wenn das Problem dann schon mal bestanden hat, dann kann man ja schon mal gucken, was war das denn damals? So, dann liegt ja nahe, dass es das vielleicht wieder das Gleiche ist. Wenn zum Beispiel jemand schon mal eine dekompensierte Herzinsuffizienz oder sowas diagnostiziert hat, also ein Herz, das nicht mehr so arbeitet, wie es soll, dann ist das ja von einem anderen Arzt schon mal diagnostiziert worden, aufgrund der Symptomatik, die er hatte und der Tests, die da gemacht wurden. Und das steht dann in einem Arztbrief drin, als der Patient dann dort, wo er war, entlassen wurde. Im besten Fall bringt ihr den Brief mit. Im besten Fall ist der, oder im allerbesten Fall ist der Brief schon bei uns im System. Und da kann man das ja alles nachlesen. Das ist also quasi im Computerprogramm alles hinterlegt, wenn der Patient schon mal okay, da war okay, und das alles okay. eingegeben ist.
Das ist cool.
Ja, das muss aber auch so sein. Du kannst ja, es geht ja gar nicht anders. Früher haben wir das ja, immer...
Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Also bei mir auf meiner Arbeit, sag ich mal, weiß ich von gar keinem, ob der AIDS hat oder nicht.
Vielleicht sollte man da... Ja, ich bin für Tätowierungen. Entschuldigung. Das war kein cooler Callback. Naja, gut. Machen wir weiter, oder was?
Ja, das ist durch. Hast du Fragen zum Getränkemarkt?
Na, wie ist denn das bei euch?
Wenig AIDS? Die, also schätze ich, ist jetzt...
Ja, aber ja, was gemeinsam.
Also es gibt halt also 100% Dunkelziffer. Ich alles genau komplett im Dunkeln, ja.
Ich wette, bei euch sind mehr AIDS-krank als bei uns. Also ich glaube, ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen.
Das kann sein. Also ich bin auch der Meinung, wenn ich jetzt mit irgendeinem Kunden bei mir am Markt einen AIDS-Test machen möchte, geht das auch nicht ohne dessen Zustimmung.
Wahrscheinlich nicht, nee. Ich denke auch nicht.
Ich kann jetzt nicht einfach zu jemand hingehen und sagen, ich teste sie jetzt auf AIDS.
Nee, das wäre richtig komisch. Wie machen wir das? Blut abnehmen. Okay. Aber das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel bei Verkehrsunfällen oder sowas, du siehst es den Leuten nicht an, was die haben. Jeder kann alles haben. So, die wenigsten haben die Pest wahrscheinlich, aber viele können ja irgendwie, weiß ich nicht, Hepatitis oder so eine Kacke haben und das siehst du von außen nicht unbedingt. Und deswegen immer, egal was man an den Leuten macht, das ist das Wichtigste von allem, Handschuhe anziehen. Das ist essentiell wichtig.
Laber erstmal deinen Scheiß.
Was für ein Ding?
Ich hab gesagt, laber erstmal kurz deinen Scheiß, ich hab eine Frage.
Ja, immer wenn da irgendwelche Körperflüssigkeiten, man kann sich an allen Körperflüssigkeiten anstecken, wenn die Leute eingepinkelt haben, wenn die Leute eingeschissen haben, Blut, alles Mögliche. Kann man sich überall anstecken, also immer, immer, immer Handschuhe anziehen. Weil jetzt zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall oder was weiß ich.
Oder wenn es draußen sehr kalt ist.
Dünne Gummihandschuhe anziehen, ganz genau.
Dann, ja, oder gefüttere. Was bist du? Du hast eben Unfälle erwähnt. Was bist denn du für ein Typ, wenn du einen Unfall mitbekommst oder an einer Unfallstelle vorbeigehst? Also,
Alter.
Bleibst du da cool? Bist du da aufgeregt? Bist du jemand, dem es da schwerfällt, wegzugucken und der da so ein Side-Eye macht? Also ich weiß jetzt, dass du keiner bist, der hingeht und da die Kamera rausholt und wirklich Shame auf all diese Menschen, die sowas tun. Aber wie gehst denn du als Privatperson mit sowas um? Sei es jetzt, keine Ahnung, irgendwas im Straßenverkehr oder sei es auf dem Bürgersteig, ist einfach irgendeine ältere Dame oder ein älterer Herr gestürzt und es ist eine kleine Traube drumherum. Was bist du für ein Unfallkonsument?
Naja, ich habe zum Glück im Alltag relativ wenig damit zu tun, aber ich habe einen Callback dazu. Ich bin nämlich vor 2 Wochen an einer kleinen Unfallstelle vorbeigefahren. Ich weiß gar nicht, ob das Unfallstelle war, jedenfalls war da Polizei und 2 Autos. So, da ist nichts Schlimmes passiert, also die Autos, das stand halt alles völlig normal da. Und es war dunkel und ich bin nach Hause gefahren. Und ich bin da so halt, das war im Dorf, bin ich mit einer 50-Tram vorbeigefahren und habe halt dorthin geguckt. So, also ich finde, das ist ja völlig normal, wenn man an einem Unfall vorbeifährt, dass man da halt mal hinguckt, oder? Also da darf man ja jetzt keinen für schämen. Also ich hatte jetzt weder das Handy draußen oder sonst irgendwas. Aber halt nur hingeguckt. Oder findest du das auch schon komisch?
Also ich bin extrem konsequent darin, so zwei Sachen zu checken. Das erste ist, ist es eine Situation, wo Hilfe schon gewährleistet ist?
Ja, das auf jeden Fall, ja.
Im Idealfall ja, weil ich bin kein Fachmann für so eine Person. Ich wüsste Rettung rufen und so das kleine Rettungs- und Erste-Hilfe-Einmal-Eins, das würde ich schon grob auch hinbekommen. Also ich wäre jetzt nicht komplett hilflos und habe ja auch schon so ein, zwei Situationen gehabt, auf Arbeit meistens, wenn jemand gestürzt ist oder so, wo ich gemerkt habe, ich kann extrem gut ruhig bleiben und koordiniert arbeiten und auch selber die Situation so koordinieren mit, du machst jetzt mal bitte das, du machst mal bitte das, du gehst mal bitte da und übernimmst das. Und hier, einer, guck mal bitte, dass sich hier keine Leute sammeln. Also das geht schon, aber im Idealfall.
Das kannst du nur machen, wenn du selbstsicher bist in der Situation. Weil wenn du unsicher bist, dann machst du Fehler.
Ich würde auch niemals sagen, dass ich keine Fehler mache in solchen Situationen, aber ich bin ja jetzt auch keine gelernte Rettungskraft und es gibt ja auch einen Grund, warum ich jetzt hier nicht irgendwie als Rettungssanitäter arbeite, sondern als Getränkemarktmitarbeiter. Aber so das kleine Einmaleins, das eine Zivilperson beherrschen sollte, das habe ich in den wirklich nahezu immer relativ ungefährlichen Situationen, in denen ich es anwenden musste, auch so anwenden können. So, und im Idealfall aber sehe ich eine Situation, dass irgendwie was passiert ist, sei es jetzt ein Unfall im Straßenverkehr auf der Autobahn, du fährst irgendwie an einem Unfall vorbei, dann ist irgendwie schon Polizei und Notarzt da. Und wenn ich sowas sehe, dann gelingt es mir extrem konsequent, da nicht hinzugucken. Also natürlich insofern muss ich auch
dann vorher festgestellt, dass Polizei und so schon da ist.
Na, das sehe ich ja auf dem Blick aus der Ferne schon so. Und dann gucke ich, ist meine Spur frei. Aber auch wenn ich da vorbeifahre, ich mache nicht Zeitei, ich gucke da nicht rüber, sobald irgendwie die Gefahr besteht, dass da irgendwie wirklich Sachen sind, die einerseits für mich unangenehm sein können, weil ich sowas nicht sehen möchte. Und andererseits auch für das Opfer. Also mir reicht's ja schon, wenn ich im Straßenverkehr als Teenager da so einen kleinen Fahrradunfall hatte und auf der Straße lag, da bin ich ja vor Scham, bin ich da ja gestorben. So, und wer weiß, wie ich mich fühlen würde, wenn ich irgendwie da einen Unfall habe und dann so hilfsbedürftig rumliege. Ich würde mich kacke fühlen. Ich weiß natürlich, dass das blöd ist, weil das kann jedem passieren und das sind normale Situationen und deswegen gibt's die Rettungskräfte. Aber ich möchte nicht einer jemanden, der in so einer Situation ist, auch noch aufbürden, dass ich einer von denen bin, der da so hingafft.
Wow, haben wir da andere Ansichten, das ist ja völlig verrückt. Wenn ich da liegen würde, würde ich mir denken, boah, was für eine Scheiße, nervt das gerade. Ich würde mir 0,0 Gedanken, und wenn da 4000 Autos vorbeifahren, 0,0 Gedanken über die Leute machen, die da vorbeifahren. Völlig egal. Die sehe ich nie wieder, keiner von denen kennt mich. Und ich liege da gerade und habe ein ganz anderes Problem als diese Idioten, die da vorbeifahren. Das ist mir ja völlig egal. Und dementsprechend bin ich dann halt auch, wenn ich außen vorbeigucke, gucke ich, was ist denn gerade in der Situation? Was ist denn hier gerade die Situation? Das ist ja alles, was ich da wissen möchte. So, ich bin ja auch irgendwie geschultes medizinisches Personal. Dann gucke ich da halt kurz hin, ist alles gut, und dann fahre ich weiter. Und mehr geht's mir da ja gar nicht. Ich wäre nicht gaffen, ob da irgendeiner nackt auf dem Boden liegt oder so, oder ob da jemand das Bein abgerissen ist. Das interessiert mich nicht. Wir wissen, wie ist denn die Situation gerade?
Richtig komisch ist, wenn die Person nackt auf dem Boden einfach der Notarzt ist, der da hingekommen ist.
Ja, das wäre sehr komisch, ja. Aber um mal die Story zu Ende erzählen, ich bin dann da vorbeigefahren und habe nämlich halt hingeguckt, was ist die Situation. Und der Polizist hat mir mit seiner Maglite mit 4 Millionen Lumen voll in die Fresse geleuchtet. Also mir wirklich frontal ins Gesicht geleuchtet, sodass ich erstmal ganz kurz nichts gesehen habe im Dunkeln, weil das Ding so hell war, wo ich mir dachte, also was war denn jetzt dein Hintergrund? Ich habe in der Situation kurz überlegt, drehe ich jetzt um und frage den, ob er sich noch merkt? Oder, also eigentlich das Einzige, was den Polizisten gerettet hat, war Fußball. Ich wollte Fußball gucken.
Richtig. Geil wäre auch als Konsequenz, wenn du einfach in das Polizeiauto reingefahren wärst.
Ja, so, er hast mir ins Gesicht geleuchtet, ich habe nichts mehr gesehen. Und deswegen, oh.
Tja, selber schuld, wa? Rückwärtsgang, weil ich wegfahren.
Polizeiauto steht 150 Meter weiter vorne, aber trotzdem einfach draufhalten.
Aber ich fand das in dem Moment, ich fand das wirklich übertrieben übergriffig. Also, dass der mir da einfach, während ich da im Straßenverkehr aktiv bin, mit seiner MacLight in die Schnauze leuchtet. Ich fand das wirklich frech.
Ja, verstehe ich komplett.
Ja, oder, also, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht warum. Ich bin nicht langsamer geworden. Ich habe nicht angehalten und gegafft. Ich wollte einfach nur gucken, was ist die Situation. Und er leuchtet mir da in die Schnauze, während ich da hingucke. Wahnsinn. Hast du schon mal frontal in den MacLight geguckt?
Ich glaube nicht.
Ja? Kann ich empfehlen. Du hast danach noch eine Laseroperation. Die brennt dir alles weg, das Ding.
Ach so, um das wieder herzustellen, meinst du, ja. Habe ich auch nicht vor. Aber spannend, dass wir das so unterschiedlich wahrnehmen. Und ich verstehe deine Perspektive zu 100%, wenn du das so erklärst, deinen Umgang mit Unfällen. Und das ändert nichts daran, dass ich auf meine Weise weiter verfahre, weil ich mich so irgendwie am wohlsten fühle.
Das darfst du auch gerne machen, Richard. Alles, was dir recht ist, darfst du machen. Passt.
Danke, dass du mir das zugestehst, Daddy.
Gern.
Oh, die Barbie.
Tom, ich muss es ansprechen, es ist der Elefant im Raum.
Oh, was denn jetzt?
Wir haben One-on-One Paddle Tennis gespielt.
Ja.
Und Mama, hör bitte kurz weg. Tom hat mich gefickt.
Und dann waren wir Paddle Tennis spielen.
Und ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Aber das war eine sauschnelle Runde. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Man muss dazu sagen, du hast wirklich exakt doppelt so oft in deinem Leben Paddle Tennis gespielt wie ich. Also für mich war es das erste Mal, für dich war es das zweite Mal. Aber grundsätzlich wollte ich einfach nur sagen, ich erkenne deine Größe an und ich freue mich darauf, dass wir irgendwann ein Rematch machen. Und da ist es natürlich mein Anspruch, dich dann hops zu nehmen, auch wenn Runde 1 an dich ging. Aber eigentlich wollte ich nur noch mal sagen, ihr habt mir ja noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk überreicht.
Ey, warte mal, ganz kurz zu dem Spiel nochmal. Genau deswegen macht es mir so unglaublich Spaß, gegen dich zu spielen, weil ich weiß, jeder nimmt keine Rücksicht beim Spiel auf den anderen, weil da wird einfach das gespielt, was man kann. Und wenn der andere besser ist, dann ist das absolute Anerkennung, weil man weiß, okay, man hat's versucht und der andere war trotzdem besser. Dann ist das auch okay. Das ist bloß absolute Schweinescheiße, wenn einer den anderen gewinnen lässt. Weil weder hat jemand Bock zu gewinnen, also ich hätte da keinen Bock so zu gewinnen, wenn mich jemand gewinnen lässt, das ist ja der beschissenste Sieg aller Zeiten. Bah. Und ich hätte auch keinen Bock, jemanden gewinnen zu lassen. Das ist einfach nicht geil. Und ich liebe es, mit dir sowas zu machen, weil keiner ist böse auf den anderen und man ist danach immer, egal wie das ausgeht, es ist geil. Da muss ich immer Props geben.
Ja, danke schön. Es ist halt ein Wettkampf so und das bockt sich halt so und in dem Fall hast du mich deutlich geschlagen. Und es ist auch ein Sport, der wenig irgendwie von Glück abhängig ist. Und die Vorstellung, dass mich jemand gewinnen lässt, finde ich ganz schlimm. Also ich erkenne doch, wenn jemand jetzt in irgendeiner Sportart oder irgendeinem Spiel besser ist als ich. Ne? Das war zum Beispiel so, als ich angefangen habe, Dart zu spielen. Da habe ich immer mit einem Kollegen gespielt, der schon deutlich länger gespielt hat, der deutlich besser war und jedes Spiel gewonnen hat. Und dann weiß ich, okay, ich komme nicht so schnell von diesen 501 Punkten in den Finishing-Bereich, so dass ich Chancen habe, irgendwie das Spiel auszudoppeln und es zu gewinnen. Das heißt, mein Ziel ist es jetzt, irgendwie jedes Mal unter die 100 Punkte zu kommen. So, und dann setze ich mir halt Standards, wo ich sage, okay, wir messen uns hier mit 100% gegen 100%. Ich weiß, dass ich schlechter bin, also brauche ich nicht das Ziel zu gewinnen, weil dann bin ich ja frustriert, sondern dann setze ich mir ein Ziel, wo ich sage, okay, das ist realistisch, das kann ich einhalten. Und wenn ich dann irgendwann besser werde durch Wiederholung, dann kann ich mir ein neues Ziel stecken. So, das ist mein Einsatz und das gehört für mich auch irgendwie dazu bei so kompetitiven Sachen.
Oh, ich liebe dein Denken da, ich liebe es. Geil, genauso denke ich das auch, ja.
Jedenfalls habt ihr mir eine Werder Bremen Trikot geschenkt vom Diego Abschiedsspiel. Also es ist so ein altes Trikot-Design auf neu gemacht mit einem Diego-Vlog und das ist ja jetzt mein zweites Trikot von Werder Bremen, das ich habe. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich ausführlich bedankt habe bei euch beiden. Wollte sagen, dass ich mich extrem drüber gefreut habe und nach wie vor freue und dass das ein neues Heiligtum ist, dass ihr beide mir zugefügt habt.
wenn du es so sagst, klingt es wie eine Verletzung. Also ich glaube, du musst dich da gar nicht bedanken. Ich glaube, wir haben dir schon angesehen, dass du dich da dolle gefreut hast. Und das ist ja Freude für uns genug.
Gut, ja, genau. Also wenn das für euch auch Freude ist, dann schenkt mir gern weiter Sachen.
Ja, machen wir.
Dann
machen wir.
Neben Paddle Tennis, ich war jetzt auch mit einer kleinen Gang beim Bogenschießen das erste Mal in meinem Leben.
Oh, geil.
Wo du so Parcours hast und verschiedene Ziele und ich habe das vorher nie mitgemacht.
Und ach so, unsere Frauen waren übrigens auch beim Paddle Tennis dabei. Danke an euch.
Ja, danke. Ja, danke. Danke,
dass ihr mich habt das jetzt so entscheidend rübergekommen.
Ne, es hat ja jetzt mit der Geschichte nichts zu tun. Also, das war ein schönes Miteinander zocken, aber es ist, glaube ich, was anderes, wenn man da eins gegen eins, man war vielleicht ein bisschen mehr Pfiff drin, als wir zu zweit gespielt haben, aber das ist ja auch egal, darum geht's ja nicht.
Ja.
Jedenfalls war ich beim Bogenschießen mit einer kleinen Gang und da habe ich festgestellt, Bogenschießen ist extrem cool und potenziell teuer. Also man braucht da irgendwie so ein Tagespass, dass man auf diese Area da drauf darf. Das war irgendwie, ich glaube, 10 Euro oder 12 Euro. Und da muss man sich noch einen Bogen mit 6 oder 7 Pfeilen ausleihen. Das ist dann auch wieder 10 oder 12. Also man zahlt so 22 Euro für diese gesamte Experience. Und dann zahlt man aber, das erfährt man vorher, 7 Euro pro Pfeil, den man verliert. Und dann habe ich gedacht, hä, no, never verliere ich hier Pfeile. Und dann habe ich bei der allerersten Station, wirklich, das sind einfach nur, da war 4, 5, 6, 7 Zielscheiben nebeneinander. 3 Meter dahinter war ein Erdhügel, so ein Erdwall, der nach oben wegging. Das heißt, du hast wirklich keine große Fläche gehabt. Ich baller meine 7 Pfeile das erste Mal drauf, geh hin, find 6. Es konnte kein Ding gewesen. Das heißt, ich habe... Bitte?
Es fehlen 6?
Nee, ich finde 6.
Ah, ich zähle, hast du, glaube ich, gesagt. Ich zähle 6, okay, ja.
Das heißt, ich habe direkt von diesen 22 Euro Gebühr war ich nach der ersten Station schon bei 29 Euro. Und was ich insgesamt bei diesem Parcours, diese scheiß Pfeile gesucht und dann zwischendurch irgendwelche anderen gefunden, die gar nicht von mir waren, die auch wieder weggeschossen und nicht mehr gefunden. Also das ist ein Gemähre gewesen, Bogenschießen, geile Experience. Aber zwischendurch bist du immer am Rechnen. Jetzt bin ich 7 Euro los, jetzt bin ich 14 Euro los. Jetzt bin ich gerade 21 Euro los. Jetzt habe ich wieder 2 Pfeile gefunden. Die kann ich mit abgeben. Die sehen so aus wie von unserem Verleih. Bin ich wieder nur bei 7 Euro. Und das wechselte so ziemlich oft hin und her. Wir waren insgesamt 5 Stunden unterwegs. Und sehr, sehr witzig ist...
5 Stunden?
Wir haben also bestimmt 2,5 Stunden geschossen und 2,5 Stunden gesucht. So hat sich's auf jeden Fall angefühlt.
Was?
Und wir haben nur die kleine Runde geschafft. Nein, wir sind auch... Wir sind vier Leute gewesen und haben manche Stationen auch länger gemacht und 1-2 Pausen zwischendurch. Also wir haben es auch sehr entspannt gemacht, war cool. War cool, so lange draußen zu sein. Jedenfalls habe ich nebenbei mitten im Wald, wo wir dort gewesen sind, das Bundesliga-Radio gehört, weil Bremen hat zu Hause gespielt gegen den HSV. Das war für Bremen, keine Sorge, es wird jetzt kein Fußball-Deep-Dive, aber es war ein unfassbar wichtiges Spiel. So, und
ging los mit einem
0-0, dann ist Bremen 1-0 in Führung gegangen, dann hat der HSV das 1-1 geschossen und am Ende hat Bremen noch das 2-1 und das 3-1 geschossen. Das ist so der Spielverlauf über 90 Minuten und je nachdem, was war, das heißt, am Anfang ausgeglichen, dann haben wir geführt, dann 5 Minuten später war wieder Ausgleich und dann haben wir am Ende noch die 2 Tore gemacht. Je nach Zwischenstand des Spiels war meine Einstellung zu dem, was ich wegen der verlorenen Pfeile zu entrichten habe, extrem subjektiv. Also es gab Phasen, da habe ich gedacht, fuck, Alter, ich muss jetzt hier 7 Euro nachbezahlen, weil ich den scheiß Pfeil verloren habe. Dann gab es Phasen, wo ich gedacht habe, ja. 21 Euro, egal, Derby-Sieger, ja. Derby-Sieger, hey, hey. Mhm. Und das war so witzig, weil meine Gefühlswelt mit diesen Pfeilen und dem Geld ist so war so beeinflusst von dieser Gefühlswelt, die ich durch dieses Fußballspiel hatte. Das war wirklich sehr lustig zu beobachten von außen. Ich habe es von außen gesehen und konnte nichts daran ändern, dass ich 14 Euro, sagen wir mal, wenn es unentschieden stand, waren 14 Euro extrem viel Geld, wenn Bremen geführt hat, habe ich gedacht, was denn schon 14 Euro?
Ja. Ich kann's völlig nachvollziehen. Ich kann's einfach komplett nachvollziehen. Wir sind erwachsene Männer und lassen uns von 11 Männern auf dem Spielfeld im Fernseher den Tag vorschreiben oder am Radio.
Ja, den Tag, wenn das Liverpool, Wochenende und teilweise eine ganze Woche.
Wenn Liverpool am Wochenende diesen Sonntag das Derby gegen Manchester United verliert, gebe ich dir Brief und Siegel. Es geht dort um Platz 3 und sozusagen in dem Derby so ein bisschen um die Vorherrschaft, wer hat denn die Nase vorn? Und ich gebe dir Brief und Siegel. Wenn Liverpool da verliert, habe ich den ganzen Sonntag die beschissenste Laune, die du dir vorstellen kannst.
Das ist krass. Ich kenne das. Wir sind einfach blöd.
Ich glaube wirklich, dass der Verein auch wirklich von meinem Support abhängig ist. Also wenn ich das Spiel nicht guck, dann wird der Verein, die werden schlechter spielen, viel schlechter. Und ich kann mich gar nicht mit den ganzen Leuten unterhalten, die das Spiel auch gesehen haben, weil ich ja auch so viele Liverpool-Fans hier kenne. Jeder um mich rum ist ein Liverpool-Fan. Alle. Ich kenne keinen einzigen.
Ach stimmt, ich kenne auch nur dich.
Ich kenne keinen.
Das ist kurios.
Ja. Im Ausland?
Viele.
Das sind viele.
Ich kenne genauso viele Liverpool-Fans wie Leverkusen-Fans. Das ist peinlich.
Naja, aber irgendwie auch schlussfolgernd. Also seit Ostdeutschland, das sind ja die Leute, sind glaube ich eher so auf Amateurfußball. Habe ich so manchmal das Gefühl, dass die Leute, die mögen eher den echten Fußball. Also die gehen dann lieber ins Stadion, essen dort eine Bratwurst oder eine Roster, was auch immer, wo ihr herkommt, keine Ahnung, mir egal, wie ihr das nennt. Und freuen sich ihres Lebens im Stadion mit einem halben Liter Bier oder mit 8 halben Liter Bier. Und das ist für die Fußball. Die interessiert die englische Liga mit den Milliarden-Investments und sowas, interessiert dies alles nicht.
Ja, ich glaube, das ist der Hauptpunkt, dass die meisten von irgendwelchen deutschen Vereinen Fans sind und dass du zwar Sympathien hast für irgendwelche ausländischen Clubs, aber dein Herz schlägt meistens für irgendeinen deutschen Verein. Entweder bist du in der Nähe aufgewachsen oder hast irgendwie eine Prägung über Familie oder Freunde mitbekommen. Thema Sport noch ganz kurz und weg vom Fußball. Ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben in einem Decathlon gewesen. Kennst du diesen Laden?
In einem was?
Decathlon.
Es sagt mir was, aber ich kann das gerade gar nicht einordnen.
Das ist so ein Sportladen. Gibt's ja? Wir waren bei Nova Eventis Leipzig. Und das ist so ein Sportladen, das ist wie Intersport, nur deutlich größer und deutlich offener. Und ich weiß nicht, also bei uns in Jena ist es der größte Sportladen, wenn ich mich jetzt nicht irre, so ein Intersport. So, und da gehst du rein, dann hast du Bälle, dann hast du schon immer das Bedürfnis, so einen Ball rauszunehmen und mal kurz irgendwie dagegen zu kicken oder so. Und dort gibt es einfach verfickte Basketballkörbe, die da rumstehen und Tischtennisplatten, wo permanent Leute Tischtennis spielen. Und es gibt Leute, die da auf ihren, nicht auf ihren, sondern auf Decathlons Fahrrädern durch die Halle fahren oder mit Inlinern. Und da, wow, wie geil muss es sein, da zu arbeiten, wenn man sportbegeistert ist.
Ja, aber du kannst es ja nicht, also du hast jetzt zu tun, oder nicht?
Weiß ich nicht, aber du hast ja auch Beratungen. Du hast immer, also mich beruhigt das extrem, wenn ich Leute um mich rum, wenn da Action ist einfach so, wenn ich sehe, haben Leute Spaß an Bewegung. Stell dir mal vor, wenn ich auf Arbeit ein Kundengespräch führe, dann kommt nicht auf einmal jemand auf Inlinern um die Ecke und lächelt mir zu. So, passiert ja nicht.
Ja, das ist selten, das stimmt.
So, fand ich nur die Experience geil. Wir haben uns ein Boccia-Spiel gekauft, so richtig mit Metallkugeln, und haben das heute auch das erste Mal gerockt, waren da 1,5 Stunden draußen. Wo? Und das macht so einen Spaß. Wir haben im Sandmodus gespielt. Nee, wir wären gerne in den Sand gegangen, aber da hast du hier in der Nähe nur das Freibad, das hat aber noch zu, oder Volleyballplätze. Aber da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass dort irgendwelche Leute Volleyball spielen, und es ist vor allem nicht jetzt zu Fuß erreichbar gewesen. Und dann haben wir gesagt, na komm, wir gehen mal raus, wir gucken mal. Und dann haben wir so verschiedene, beim Golf sagt man verschiedene Löcher, verschiedene Plätze. Wir waren mal auf der Wiese, dann sind wir mal dahin. Und das war total geil, weil du hast jedes Mal eine andere Bodenbeschaffenheit. Du hast unterschiedlich hohes Gras. Das heißt, die Kugeln fliegen irgendwie oder rollen unterschiedlich weit oder springen. Und das heißt, du hast jedes Mal ein anderes Feintuning und musst dich immer auf neue Situationen einlassen. Wir haben nebenbei irgendwie Spaziergang gemacht und gequatscht. Es war so cool, es hat so einen Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen.
Ja, spazieren, nebenbei irgendwas machen, super. Spazieren, furchtbar.
Ja, ja, das stimmt. mit so Boccia-Kugeln dabei und dann so zocken und so Punkte mitzählen und so. Das war wirklich, das hat Spaß gemacht.
Ja, bin ich dabei. Das ist geil.
Ich muss mich mal strecken. Oh, ich merke langsam, dass ich nicht mehr so lange sitzen kann, Alter. Ich kann manchmal nicht mehr stundenlang auf derselben Position sitzen. Früher habe ich 12 Stunden gespielt ohne Pause.
Geht ja nicht mehr.
Ich habe mir Handel bestellt. Mal
so einen Schreibtisch, an dem man steht.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich kann auch weniger stehen als sitzen. Ich hab mir Handeln bestellt. Was sagst du denn?
Wie, kurz handeln oder was?
Ich muss wieder auf 110,5 Kilo.
Wo bist denn?
Hier.
Okay, ich sehe ein, die Frage war nicht präzise. Wie dick bist du?
Sehr.
Nee, weißt du, was du wiegst? Willst du es sagen oder lieber nicht?
Ja, 120 ungefähr gerade aktuell. Die müssen aber wieder runter. Also nicht die ganzen 120, die bisschen kann ich auch gern behalten. Aber das ist mir zu viel. Ich will bisschen runter.
Und hast du jetzt 2 Kurzhanteln mit verschiedenen Gewichten?
Ich habe mir 2 Kurzhanteln bestellt, die man zu einer Langhantel umbauen kann und eine Handelbank. Und ich hoffe mal, also damit kann man ja schon wirklich extrem viel machen, wenn man weiß wie.
Ja. Ja,
auf jeden Fall. Und ich hoffe mal, dass das dann auch Früchte trägt. Also so wie das damals halt auch war im Fitti. Da habe ich auch gefressen wie Blöde und bin immer schlanker geworden. Das ist, was Krafttraining für Reserven braucht und wie viel man da verbraucht, ist das ist geisteskrank, wie man das unterschätzt. Ohne Mist. Dieses Krafttraining, du nimmst automatisch ab. Wenn du Krafttraining machst, nimmst du ab. Mir kann jeder erzählen, was er will. Das braucht so viel Reserven und Energie, du nimmst ab. 1 Stunde, 4-mal die Woche, ohne Probleme nimmst du ab. Kannst fressen, was du willst.
Ja, da bin ich auch der Meinung. Ist ja logisch. Also es gibt ja oft diesen Irrglauben, dass Ausdauertraining irgendwie, dass du da mehr abnimmst. Also natürlich nimmst du auch ab generell durch Bewegung. Das ist ja klar. Ja,
weil du da mehr Kalorien verbrennst. Aber Muskeln brauchen ja im Alltag Kalorien, ne? Das ist der Riesenunterschied.
Genau, wenn du Muskeln aufbaust, die müssen halt rund um die Uhr versorgt werden und dadurch verbrennst du auf Strecke gesehen halt mehr, als wenn du jetzt, also durch Pumpen verbrauchst du mehr, als wenn du, durch regelmäßig Pumpen verbrauchst du mehr, als durch regelmäßig Joggen.
Ja, richtig. Und das ist der Plan. Mal gucken, was passiert.
Ich halte dich auf dem Laufenden.
Euch alle.
Ich bin gespannt. Gerne. Du bringst dich in Form, weil wir gemeinsam in Urlaub fliegen und ich dann nehme ich dich ja immer mit
ins Studio. Krass. Während ich das gesagt habe, hat der Kaffee in meinem Bauch, kennst du das, wenn du dich so nach vorne und hinten bewegst, macht er so Blubgeräusche in deinem Bauch. Blub,
blub, blub, ja, das kenne ich. Das finde ich auch mal lustig, wenn ich abends noch was trinke und mich dann ins Bett lege und dann kannst du so am Bauch wackeln und dann gluckert es so.
Ja, hatte ich gerade. War super.
Hast du einen Nationalstolz?
Ich mag Deutschland als Land, ja.
Ich mag auch Deutschland. Aber ich meine so, dass du stolz bist, also jetzt auf Deutschland bezogen oder auf Thüringen bezogen oder auf irgendwie da, wo du herkommst oder hast, also gibt's irgendwas, wo du sagst, da bist du stolz drauf, das bedeutet dir irgendwie was, da hast du wirklich eine Bindung zu, also ich meine jetzt nicht mögen, sondern so eine Form von Patriotismus.
Also stolz drauf ist, glaube ich, das falsche Wort, also warum soll ich da stolz drauf sein, ich habe ja nichts dazu beigetragen. Aber ich habe schon so eine gewisse Art Lokalpatriotismus, weil wenn jemand irgendwie so Witze über Thüringen macht, dann denke ich mir immer schon, das ist nicht so ganz berechtigt. Das ist schon ein schönes Bundesland.
Also, über welche Bundesländer sind Witze berechtigt?
Bayern?
Ist kein schönes Bundesland, meinst du?
Doch, super schönes Bundesland, aber die Leute sitzen halt auch manchmal echt nervig. Was willst du machen? Also die trinken halt wirklich den ganzen Tag Bier und laufen dort in Trachten rum. Also und
die Thüringer sind nicht nervig.
Nee. Die essen doch bloß die essen bloß Roster und hier ist alles grün. Wir haben Harz bisschen wenig, aber er ist da. Thüringer Wald und so ist da schön. Grüne Herz Deutschland, sag mal doch immer. Ja, und sobald du die bayerische Landesgrenze überschreitest, alles voll mit Trachten.
Alles voll mit Trachten und Bier. Und Berge. Da ganz Bayern, Alpen, überall.
Ja. Ja, ich weiß nicht, ob deine Argumentation Lücken aufweist, aber mir ist aufgefallen, ich bin so, also mein Stolz bezieht sich eigentlich alleine auf Stadt Roda. Alles, was schon Nachbardörfer ist, und so habe ich nicht mehr so viel mit zu tun, emotional. Aber wenn du jetzt überlegst, wer irgendwie so famous Stadt Roda sind, dann fällt mir natürlich in erster Linie Lina Hausicke ein, die die Kapitänin von der Werder Bremen Frauenmannschaft in der Bundesliga ist, die bei Gott eine grandiose Saison spielen. So die beste der Vereinsgeschichte bei den Frauen bisher. Und da habe ich ja schon mal erzählt, dass ich so einen ganz komischen, beinahe väterlichen, auch wenn sich das natürlich sehr weird anfühlt oder anhört, so einen Stolz empfinde. So, das ist meine Lina, die spielt in meinem Verein und die kommt aus meinem Ort. Wie cool ist das? So,
also das ist ja wirklich aber auch eine Verkettung von Ereignissen, die völlig verrückt ist.
Ja, ist es wirklich, aber es geht auch, also es braucht nicht so viel, um mich stolz zu machen. Ich habe letztens festgestellt, wir sind von Stadt Roda aus nach Jena reingefahren und da gibt's so eine ganz lange Hauptstraße, die von Ortseingang, also von Lobeda aus dann bis Jena Zentrum reinführt. Und diese Straße heißt Stadt Roda Straße. Und das finde ich schon auch ein bisschen geil. Also das reicht auch schon, dass ich da so einen gewissen Stolz in mir spüre, wo ich ihn nicht erwartet habe.
Ja, verstehe ich. Ist aber auch schon auch ein bisschen komisch.
Ist es. Ist es. Ich habe zum Abschluss noch zwei Situationen, in denen ich deinen Rat bräuchte, Tom.
Dafür bin ich hier, Richard. Bitte.
Du hast ja eben schon gesagt, hier, du bist auf dem Dorf aufgewachsen und vielleicht hast du ja Erfahrungen mit dem Problem. Wir haben jetzt festgestellt,
Thema Neandertaler,
schon vor vielen Wochen, dass wir einen Marder am Haus haben. Also wir wohnen ja am Dachgeschoss und es rumpelte regelmäßig nachts bei uns auf dem Dachboden oben und es klang auf jeden Fall. Also es war keine Maus, die wird's ja im Zweifel gar nicht hören und ist viel zu klein. Und es war auch mit Sicherheit kein Mensch, der da so rumtapst. Das heißt, es musste irgendwie was zwischen Maus und Mensch sein. So, und dann haben wir bei uns, als wir abends im Wohnzimmer waren, was vom Dach runterspringen auf dem Balkon es gibt sehen.
Nichts, was mehr zwischen Maus und Mensch ist als ein Hund.
Nee. Wir haben festgestellt, es ist ein Marder. Wir haben den auch auf Video. Ah. Wir haben den auch auf Video. Und dann haben wir gedacht, ah, das ist ja süß. Jetzt haben wir hier so einen Marder. Ich meine,
warte mal. Habt ihr aufgrund der Thematik da oben eine Kamera aufgestellt oder was?
Nee, aber wir haben festgestellt, dass der abends gerne mal vom Dach runterspringt und bei uns auf dem Balkon, von unserem Balkon auf den Nachbarbalkon und von da aus wieder aufs Dach. Also da hat er irgendwie so eine Route, die über unseren Balkon führt. Und die hat er regelmäßig genutzt. Und da wir das wussten, waren wir so ein bisschen darauf geeicht. Und dann haben wir den einmal da runterspringen hören. Und dann haben wir ganz schnell Licht ausgemacht. Und ich habe Handykamera draufgehalten und da siehst du ihn halt.
Ah, okay. Das hast du mir noch nicht geschickt, so, das hätte ich gern gesehen.
Kann ich dir nachher schicken. Sehr gut. Und bis dahin haben wir gedacht, ja, sweet, cool, es leben Tiere da, kein Thema, alles in Ordnung. Und dann ging es aber los, dass regelmäßig Kacke auf unserem Balkon war und die war nicht von uns. Es kann jetzt entweder vom Nachbarn sein oder vom Marder. Wenn ich mir die Kacke angucke, tippe ich auf Marder.
Ja.
Dann haben wir so einen kleinen Nektarinenbaum, den wir mal geschenkt bekommen haben. Der steht bei uns auf dem Balkon. Der ist mittlerweile blank gelegt bis auf die Wurzeln, weil da die ganze Erde rausgeholt wird.
Oh.
Und dann haben wir ja auch ein Hochbeet auf dem Balkon. Und da führen wir mittlerweile täglich einen Kampf, dass wir tagsüber die Zwiebeln reinstecken und der Marder nachts alle Zwiebeln rausholt und auf den Boden wirft. Und das tagtäglich. So, und das
Warum?
Ist jetzt langsam eine nervige Scheißsituation.
Und ihr denkt, ihr habt da so ein, und ihr denkt, der denkt, ihr habt hier so ein richtiges cooles Ding am Laufen.
Ja, wir mochten den ja auch, bis der angefangen hat zu stänkern.
Verstehe ich.
Der kannte einfach seine Grenzen nicht.
So geht's den Leuten mit den Wölfen.
Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, hast du eine Axt?
Weil es gibt so Tiere, die man nie kriegt und dazu gehören Marder. Die sind viel zu schlau, die kannst du, die fängst du auch ganz selten. Nee, ich habe keinen, also fangen würde dir den wahrscheinlich nicht. Da gibt's, schätze ich mal, nur die Möglichkeit, Gift auszulegen und das ist in meinen Augen keine Option. Aber ihr könntet euch ja schützen davor, was der Marder nicht machen soll. Und dazu zählt für mich irgendwie so, wie so ein, sagen wir mal, das kann man ja eigentlich relativ entspannt selber bauen, so ein Maschendrahtgeflecht einfach um die Zwiebeln rum, dass der da gar nicht rankommt. Meint ihr, das ist eine Option irgendwie?
Ja, ist halt nervig.
Naja, geht.
Du musst halt also, so,
ja, ist nicht so anstrengend.
Du musst halt so Zeug kaufen und das festmachen und dann vielleicht so, dass du, dann kommst du da vielleicht nicht an die Sachen ran, die du da, mit denen du das Beet bestellt hast.
Naja, okay, wie viel Aufwand ist es dir denn wert?
Naja, also wir haben uns informiert, sowohl im Internet als auch bei einem Jäger.
So, Gift auslegen wäre schon leichter.
Nee, Gift ist jetzt, also natürlich aus Spaß ist das mal gefallen, aber das willst du auch, wir wollen ja auch dem Tier nicht schaden. Ich meine, der macht auch nur seinen Job.
Ja, so. Eben.
Ist halt ein Scheißjob, den er hat.
Naja.
Aber das Thema Lebendfalle kam mehrfach, aber das sollte natürlich jemand machen, der Ahnung hat und der vor allem auch so eine Lebendfalle hat. Das ist eine Möglichkeit.
Und, ja, aber was bringt dir das? Also entweder, wenn du durch einen Jäger diese Lebendfalle hast, der erschießt das Vieh. So, das ist keine Lösung. Wenn er das irgendwo anders aussetzt, kommt er wieder.
Ja, was ist denn, wenn wir den jetzt an die Nordsee fahren?
Unwahrscheinlich, dass er das macht.
Ich weiß nicht, wie weit der zurückfindet.
Weiß ich auch nicht.
Ich weiß gar nicht. Ich würde ihn ja nicht unten vor der Haustür setzen.
Ist ja dann auch wieder die Frage, wie sehr willst du denn? Willst du jetzt die 700 Kilometer zurück oder nicht?
Was primär empfohlen wird als erster Schritt, ist mit Gerüchen zu arbeiten. Das heißt, es gibt jetzt direkt irgendwelche Marder-Sprays beispielsweise, die andere Gerüche nachempfinden, die der halt nicht mag. Man kann mit Haaren arbeiten, entweder mit Menschenhaaren oder vielleicht auch irgendwie Hundehaare oder so.
Ihr solltet am Balkon verpissen.
Und die platziert man irgendwo dort, wo sich der Marder aufhält, damit er riecht, ah, es ist gar nicht mehr mein Territorium, vielleicht sollte ich hier nicht hingehen. Dann heißt es auf der anderen Seite aber auch, dass die sich irgendwie daran gewöhnen. Wir haben jetzt zum Beispiel so ein Marder-Spray mal probiert. So, wenn du täglich sprühst, haben wir 2-3 Tage getestet, dann war tatsächlich nichts so. Morgens sind alle Zwiebeln noch drin, alles cool. Und dann haben wir das aber mal 2-3 Tage weggelassen, weil man sollte es ja auch nicht jeden Tag machen. Und da kam er sofort zurück und hat wieder Unruhe gestiftet.
Ha. Was ist da jetzt euer Plan? Habt ihr irgendeine Idee noch?
Naja, also wir haben jetzt lange genug versucht, das friedlich zu klären und werden jetzt wahrscheinlich unsere Hausverwaltung einschalten, damit die sich darum kümmern und irgendjemanden engagieren, um dieses Ding nachhaltig zu entfernen, weil tagtäglich ist halt wirklich Sackgang. So, wir haben es im Frieden versucht, er hat sich nicht an Frieden beteiligen wollen.
Was, Richard, ganz kurz, was ist denn mit einem Bewegungsmelder, mit so einem Lichtbewegungsmelder? Die reagieren doch immer relativ unentspannt auf Licht. Was ist denn, wenn das Vieh kommt und da geht's Licht an? Meinst du, das bringt irgendwas?
Oh, warte, Ahnung,
man das Fenster auch, auch so, erzähl weiter, ich höre dir zu.
Es gibt ja auch so Sachen, die so fiepen regelmäßig, die es an Autos gibt, damit die fernhalten und abschrecken. Das sind alles Sachen, die man probieren könnte. Aber die Frage ist halt, wie viel Geld gibt man aus? Wie lange probiert man Sachen? Wie lange dauert es, bis er sich vielleicht dran gewöhnt? Und es wäre halt cool, jetzt irgendwie was Nachhaltiges zu haben. Das Ding ist nur, wir sind halt mit unserer Hausverwaltung auch so ein bisschen gerade Kopf an Kopf, auch wegen Nebenkostenabrechnungen, weil wir da nicht dieselbe Meinung haben bisher. Und diese Sache läuft halt gerade noch. Und wenn wir da jetzt hinterher schießen, passt auf, Leute, wir haben ja ein ernsthaftes Problem. Wir können es ja auch belegen. So, wir haben die Bilder von diesen Zwiebeln, die da jeden Tag draußen liegen. Ich habe das Video von dem Marder. Unsere Nachbarn hören auch auf dem Dachboden die ganze Zeit das Getappel. Also wir haben ja genug Argumente. Aber fühlt sich halt blöd an, wenn das eine Thema gerade noch nicht mal beendet ist und wir dann eine Meinungsverschiedenheit haben, wenn wir dann hinkommen und sagen, ah, wir brauchen übrigens mal eure Hilfe, weil das und das, obwohl die Dringlichkeit in Anführungsstrichen ja gegeben ist.
Ja, stimmt auf jeden Fall. Naja, ist eine schwierige Situation, ne?
Ja, mal gucken, ich weiß ja nicht, also wir werden wahrscheinlich erstmal uns an die Hausverwaltung wenden und dann mal gucken, was da kommt. Fangen willst du nicht, weil du weißt ja auch nicht, was die Dinger irgendwie für Krankheiten transportieren. Die sind auch größer, als man denkt. So, und ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie auf dem Balkon in einer gewissen Höhe da irgendwie so ein Marder, also so, das will ich ja auch nicht. So Räuber- und Gendarmen-mäßig.
Ohne Scheiß. Du hast angefangen, von Mardern zu erzählen und seitdem knabbert hier irgendwas in dem Zimmer, hinten in der Ecke, irgendwas rum. Und ich weiß nicht, was es ist. Als ob irgendwas an der Wand rumkratzt.
Vielleicht ist er durch unsere Internetleitung durchgekrochen und ist jetzt bei dir.
Das ist ja völlig verrückt. Ich gehe da mal kurz gucken. Warte mal.
Ich kann dir auf jeden Fall direkt sagen, ich habe keine Angst. Ein weiterer Lösungsvorschlag von mir ist gewesen, wenn der da ist, dann machen wir einfach immer laut Musik an und dann haben wir Marder on the Dance Floor. Der Witz ging komplett ins Leere, weil du nicht da bist, um zu antworten. Und vor allem auch, glaube ich, bei den Leuten, die den Song nicht kennen, der Murder on the Dance Floor heißt. Und mir ist es egal, ich habe den Witz gemacht, ich finde den Witz witzig, selbst bei Wiederholung. Bist du eigentlich wieder da oder machst du immer noch einen auf Ghostbuster?
Irgendwas knuspert hier. Irgendwas knuspert mir die Wand weg.
Da knuspert was in der Wand. Wenn ich klopfe, hört es nicht auf.
Kein Wunder, dass du bei 120 Kilo bist, wenn du sogar die Wand anknabberst.
Ich würde am liebsten das Mikro kurz mitnehmen. Irgendwas ist da in der Wand. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass mir das Haus gleich einstürzt.
Willst du die Aufnahme lieber beenden?
Nein, so schlimm ist es nicht, oder?
Ich weiß nicht.
Nee, du hast da noch einen Punkt, oder? Und dann sind wir da eh
fast durch. Ich habe einen letzten Punkt noch. Und ich meine, das mit dem Marder, das wird so von sich aus seinen Weg gehen. Und der letzte Punkt, den ich habe, das ist einer, über den ich tatsächlich schon ein paar Mal nachgedacht habe. Das ist eine persönliche Entscheidung, die ich zu fällen habe, wo ich noch nicht so ganz weiß, wie ich das angehen möchte. Und da interessiert mich Feedback auf jeden Fall und vor allem dein Feedback, was du darüber denkst und was du machen würdest. Folgende Situation. Ich arbeite ja in einem Getränkemarkt, so von einem Rewe. Und dieser Rewe ist in einem sehr alten Gebäude und das Gebäude wird nächstes Jahr im Juni, Juli, also ziemlich genau in 13 oder 14 Monaten, wird das ganze Gebäude platt gemacht. Weil das alt ist und wird dann neu gebaut. Dieser Neubau wird, wenn alles nach Plan läuft, ziemlich genau ein Jahr dauern. Geplant maximal bei Komplikationen 1,5 Jahre. Und in dieser Zeit, während der Markt neu gebaut wird und dort logischerweise ja dann nichts verkauft werden kann, wird es einen Alternativmarkt geben. Es wird auf einem Parkplatz, der ein paar Kilometer weiter ist, ein ziemlich großer, so von so einem Gewerbegebiet zum Parkplatz, wird ein Zelt aufgebaut und wir gehen dann übergangsweise in dieses Zelt. Das Zelt hat eine deutlich kleinere Fläche, als der Markt aktuell hat. Und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, die uns angeboten wurden, wie wir mit der Situation umgehen können. Die möchte ich dir gerne kurz vorstellen. Option Nummer 1, ich gehe mit in dieses Übergangszelt, arbeite dort mit, bis der neue Markt aufgemacht wird und gehe dann mit zurück. Ja. Option Nummer 2, ich werde für diese Zeit in einen anderen Rewe-Markt verschoben, auch gerne mit der Perspektive, dort in eine andere Abteilung reinzuschnuppern und die gegebenenfalls dann auch in den neuen Markt als Abteilungsleiter zu übernehmen. Auch interessant.
Ja.
Option Nummer 3. Ich könnte die Stunden, die ich jetzt im Arbeitsvertrag habe, halbieren, aber genauso weiter arbeiten. Da würde ich halt nur die Hälfte des Geldes bekommen und könnte dann jetzt quasi bis zum Umbau weiterarbeiten, ganz normal, für die Hälfte des Geldes. Und das eine Jahr, das dann umgebaut wird, müsste ich nicht arbeiten und würde weiterhin die Hälfte meines jetzigen Gehaltes bekommen.
Ja.
Option Nummer 4 ist dasselbe umgekehrt. Ich könnte jetzt auf Vollzeit hochgehen, aber bezahlt werden wie jetzt und hätte quasi dasselbe System, bloß dass ich jetzt mehr arbeiten müsste und dann später in dem Jahr, in dem ich nicht arbeite, mehr Geld hätte.
Ja.
Option Nummer 5 ist, ich mache einfach nix. So, es wäre eine betriebsbedingte Kündigung. Ich könnte irgendwie irgendeine Form von Arbeitslosengeld da beantragen. Ich weiß nicht genau, welche Systeme es da gibt, wie genau das abläuft, aber hat der Chef gesagt, das wäre auf jeden Fall eine Option, die bequem machbar wäre, aus meiner Perspektive dann. Oder, und das ist die letzte Option, ich mache ganz was anderes mal in der Zeit.
Also.
Und warte ganz kurz, um es ein bisschen übersichtlich zu halten. Die fünfte Option mit, ich mache einfach nichts, die schließe ich aus.
Das war ich gerade das zu sagen.
Ich arbeite Stand jetzt 25 Stunden und das ist ziemlich, ziemlich cool, um für mich die perfekte Work-Life-Balance hinzubekommen. So, ich habe genug Zeit und Energie für Sachen, die mir wichtig sind, aber ich brauche im Umkehrschluss auch die Arbeit als Struktur. Wenn ich das nicht habe, das wäre nicht gut für mich auf Dauer, da kenne ich mich. So, ich brauche so einen Rahmen und mit 25 Stunden Arbeit habe ich für mich, für den jetzigen Richard, den perfekten Standard. So, und das wäre für meine Gesundheit nicht gut, wenn das wegfallen würde für ein Jahr. Auch wenn der Gedanke irgendwie interessant ist, sich irgendwie ein paar Monate lang nur auf Mucke zu konzentrieren oder vielleicht doch nochmal reisen zu gehen. Ich meine, wann hast du die Möglichkeit nochmal im Leben? Aber ich kenne mich, die Option fällt weg. So, dieses jetzt irgendwie nur die Hälfte des Geldes kassieren oder jetzt doppelt so viel arbeiten, ist auch keine Option, weil mit 25 Stunden im Einzelhandel, ich meine, ich kriege jetzt zwar nicht Mindestlohn, aber ich bin trotzdem, wenn du nach den Definitionen gehst, bin ich sowas von dermaßen unter der Armutsgrenze, so, ohne dass mich das stören würde, so. Aber jetzt die Hälfte des Geldes bekommen, ist keine Option. Jetzt Vollzeit zu arbeiten, ist keine Option. Und damit bleibt nur noch, ich gehe mit ins Übergangszelt, ich gehe in einen anderen Markt oder ich mache ganz was anderes. Das sind die drei Optionen, mit denen ich mich ernsthaft befasse.
Also, Option, du machst ganz was anderes. Hast du denn Optionen, die für diese Option zutreffen würden?
Habe ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, anderen Supermarkt, so Thema Supermarkt ist für mich halt Komfortzone, ne? Da kenne ich mich aus, da habe ich viel Berufserfahrung, da habe ich Ideen, die ich da entwickeln und auch umsetzen kann, die Kompetenzen, das traue ich mir alles zu. Ich könnte auch irgendwie was machen, wo ich wüsste, es gibt dort viel Geld. Es gibt zum Beispiel so einen großen Bürofachhandel bei uns in der Nähe, der bezahlt extrem gutes Geld, aber da sagen alle, dort wirst du halt auch geknechtet und musst hasseln und auf Dauer macht dich das kaputt. Wenn ich jetzt aber die Perspektive hätte, ich mache das ja wirklich nur ein Jahr oder höchstens anderthalb Jahre und bin körperlich in der Top-Verfassung und traue mir das zu, werde dafür in dem einen Jahr irgendwie mit Geld zugeschissen und nehme die Experience mal mit, dann ist das ja auch durchaus eine Option, ne? Um einfach mal wirklich dicker Geld zu machen, als ich es jetzt die letzten Jahre gemacht habe. An sich wird ja an vielen Ecken und Enden gesucht. Ich habe mich jetzt noch nicht mit dem Arbeitsmarkt so befasst, dass ich einen konkreten Überblick oder konkrete Ideen hätte.
Problem ist, wenn du mehr Geld verdienst, dann hast du auch einen höheren Standard irgendwann zwangsläufig dadurch. Problem
kann
ist,
passieren,
den Standard zurückzukriegen, ist nicht so leicht. Also Standard hochschrauben immer viel, viel einfacher als Standard runterschrauben. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du dann relativ viel Geld verdienst, dann ist es äußerst schwer, dann auf einmal wieder mit weniger Geld klarzukommen. Von daher würde ich mich da ehrlich gesagt nicht dran gewöhnen, wenn das nicht deine Perspektive sein sollte, auf dem Gehaltsniveau zu bleiben. Ich weiß nicht, inwiefern du da bei Rewe verhandeln kannst, aber schwierig. Zweite Option für mit ins Zelt gehen und dann zurück, das wäre halt so der Standardweg, ne? Das wäre das Bequemste, du würdest einfach weiterarbeiten wie bisher. Die Größe von dem Ding ist ja erstmal egal, da gewöhnt man sich an alles. So 3-4 Wochen in dem Ding, fertig. Finde ich jetzt weder gut noch schlecht. Dritte Option, in einen anderen Markt gehen, irgendwo reinschnuppern und dann eventuell perspektivisch eine Abteilung zu leiten, ist für mich auf jeden Fall die interessanteste Option. Aber du musst dann vermutlich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber kannst du als Abteilungsleiter verkürzt gehen? Oder musst du da 40 Stunden machen?
Ich denke, da ließe sich eine Kompromisslösung finden. Ich denke, wenn ich jetzt auf 30 Stunden hochgehen würde, wäre das auch irgendwie machbar.
Also damit würdest du klarkommen. Dann wäre das für mich auf jeden Fall meine, also wenn es nach mir gehen würde, meine absolute Favorite-Option. Das ist natürlich ein bisschen nervig, dass du dann so ein bisschen aus deiner Komfortzone raus musst, dann irgendwo anders hin, in einen anderen Markt, dich dort wieder ein bisschen einleben musst. Du weißt nicht, was für Leute dort auf dich warten. Es ist alles neu, es ist alles scheiße. Aber perspektivisch gesehen ist das 2 Wochen scheiße. Dann kennst du die größten, den größten Teil der Leute und weißt, wie mit denen umzugehen. Plus du hast eine, du lernst was dazu und kannst da mit dem, was du da rausgenommen hast, hast du dann natürlich einen riesen Vorteil in deinem Markt, ne? Also wenn du dann wieder zurückkommst nach Stadtroda, wenn das Ding fertig gebaut ist, dann das Ding zu übernehmen, dann bekommst du erstens mehr Geld, höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das bei euch geregelt ist, aber gehe ich mal von aus.
Ja, ja.
Wenn
ja,
du dann noch 10 Stunden hochgehst, kriegst du noch mal mehr Geld, weil du gehst ja noch mal 50% mehr. Oder was hast du gesagt? 20 Stunden, 25 Stunden gehst du.
Jo.
So, dann kriegst du da noch mal mehr Geld. Ob man das jetzt so viel merkt, sei mal dahingestellt. Aber du profitierst ja von dem, von der Sache ein Jahr nicht hier und woanders, was dazulernen, profitierst du ja doppelt und dreifach, wenn du wieder zurückkommst. Und ich sag mal, ein Jahr jetzt eventuell ein bisschen ein doofes Jahr, ist jetzt auch nicht der Untergang für dem, was du dann damit erreichst, finde ich.
Ja, also ein paar Kommentare zu deinen Ausführungen. Also ich glaube, dieses eine Abteilung übernehmen, das traue ich mir auch zu, da so reinzuwachsen, ohne ja, dass ich jetzt die Erfahrung bei einem anderen Markt sammle. Also das, die Möglichkeit steht mir offen. Und mir wurde auch im letzten Mitarbeitergespräch gespiegelt, dass mir das auf jeden Fall auch von außen zugetraut wird und sogar gewünscht ist, wenn ich denn sage, dass ich das machen möchte. Von daher wäre das nicht notwendig, das woanders zu machen. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, auch mal, jeder Markt funktioniert anders. So, selbst zwischen Rewe-Märkten hast du riesige Unterschiede. Jeder Markt reagiert irgendwie im Mikromanagement anders auf gewisse Situationen. Und das wäre schon irgendwie mal interessant. Aber fast alle Optionen, eigentlich auch das Zelt, gehen damit einher, weil du ja meintest, wenn du deinen Lebensstandard anpasst, dass ich pendeln müsste, dass ich größere Strecken zurücklegen muss. Und das würde vielleicht auch voraussetzen, dass ich mir ein Auto zulegen muss. Und das führt ja dann zwangsweise eigentlich schon dazu, dass ich mehr Geld verdienen müsste. Also
sehr naja, Moment. Das sehe ich ein bisschen anders. Sprich doch einfach mal bei deinem Arbeitgeber an, dass du das gerne machen würdest und der Arbeitgeber verdient ja dadurch, also der profitiert ja dadurch auch, wenn du dem Markt dadurch weiterhilfst. Weißt du, wie ich meine? Also perspektivisch verdient der Rewe-Markt dann dran auch so wie du. So, also eine höhere Expertise im Laden ist ja immer gut. Plus du hast eine neue Sparte, die dann aufgemacht wird, die perspektivisch wahrscheinlich noch mehr Geld bringt dem Rewe. So, das ist ja das Ziel, was Rewe hat. Dann kann man ja mit dem Arbeitgeber darüber reden, hier, wie sieht's denn aus? Ich müsste pendeln zu dem Markt. Ich habe kein Auto, bla bla bla. Wie sieht's denn aus? Am besten ohne bla bla bla. Wie sieht's denn aus mit einem Ticket für die Deutsche Bahn nach Jena? Also wahrscheinlich ist dann der Markt ja in Jena, oder?
Ja, ja, genau.
Ja, also da ist ja, aber die Bahnverbindung ist ja super dahin.
Ja, aber es ist ja auch stressig, dann immer mit dem Nahverkehr dahin, dann ist es ja von Sommer zu Sommer,
dann musst du über den Winter,
dann fallen permanent Sachen aus, dann ist ja nicht nur Zug, sondern dann muss ich auch mit der Bahn weiterfahren und so. Und dann, wenn ich da gegebenenfalls auch noch irgendwie mit Stunden hochgehen sollte und dann nicht nur 4-mal die Woche, sondern vielleicht 5-mal und in extremen Wochen irgendwie 6-mal, das ist vom Arbeitsweg her dann schon extrem unsexy.
Ja, unsexy ist aber, glaube ich, nur eine Gewöhnungssache. Guck mal, wie viel wir früher Bahn gefahren sind.
Ja, damals sind wir Schüler gewesen, ohne irgendwelche Verantwortung, ohne große Ausgaben, die vom Elternhaus ein Stück unterstützt worden sind. So, das ist eine andere Situation gewesen.
Nö. Fortbewegungsmäßig war das keine andere Situation. Du hast jetzt gerade nur von Unbequemlichkeit gesprochen.
Ja, vom Empfinden her, von der Wahrnehmung her. So, also, wenn ich jetzt in den Zug einsteige, ist da kein Tom Fischer mehr, mit dem ich dumme Scheiße quatschen kann.
Das stimmt, aber als du angefangen hast, war ich auch nicht da.
Es sei denn, du bringst mich jeden Tag auf der Arbeit.
Könnte man drüber reden.
Dann würde ich es wahrscheinlich sogar machen.
würde ich es wahrscheinlich aber auch machen, wenn du mitfährst.
Ja, also sind wahrscheinlich, also sind interessante Einschätzungen von dir gewesen, die auch allesamt richtig sind. Ich habe währenddessen immer mal wieder in meinen Bauch reingehorcht, habe nach wie vor keine Tendenz und muss mal gucken, wie ich damit umgehe, was ich da mache. So war alles, was irgendwie außerhalb liegt, Zug und so, boah, ja, da habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube auch fast nicht, dass mein Chef mir da Nahverkehr finanzieren würde. Das wäre eine Sache, da könnte man auf jeden Fall mal nachfragen, weil die Argumentation ist einfach gut. Aber ich glaube nicht, dass das gemacht werden würde. Und wenn ich außerhalb gehe, dann brauche ich wahrscheinlich ein Auto. Und das ist natürlich dann schwer. Also das muss ja auch irgendwie unterhalten werden. Und das müsste ich dann danach entweder wieder verkaufen oder weiterhalten. Also das wäre die Definition von den Lebensstandard erhöhen. Alternativ, wenn ich jetzt natürlich hier nur in der direkten Umgebung Innenstadt Roda irgendwie was suche, ist natürlich die Auswahl, die ich habe, schon extrem begrenzt. Mal schauen. Vielleicht muss ich mich einfach mal umschauen, was es hier gibt als Quereinsteiger, was man machen kann. Vielleicht gehe ich auch einfach in Norma, wo ich einen Arbeitsweg von unter einer Minute habe. Ich weiß es nicht.
Schwierig.
Ja, danke für deine Einschätzung, aber du hast mir nicht geholfen.
Hey.
Nee, danke für deine Einschätzung, aber mir ist nicht geholfen. Du bist nicht schuld daran, ich bin das Problem.
Aber ich glaube, ich kann dir da jetzt auch gerade aktuell nicht helfen. Nö. Also, ich habe ja eigentlich eine klare Eintaktung gegeben, wie ich das sehe. Und ich habe auch eine klare Tendenz zu diesem Pendeln für das Jahr. Weil du dann halt, ich bin immer so, weißt du, am Ende holst du dir die Lorbeeren. Darum geht's. Es muss zukunftspraktisch sein.
Ja, aber ich kann auch ein Jahr hier in Stadtroda irgendwie was machen, spare mir die Arbeitswege und werde dann trotzdem irgendwo Abteilungsleiter. Also das.
Na, wenn das geht, dann ja.
Ja, safe geht es.
Na, dann ist doch gut.
Dann geht's ins Zelt, Mann. Guck mich an, ich hab Talente.
Ja, du hast mega viele Talente. Ey, ich will jetzt niemanden denunzieren, aber du bist halt auch einfach viel zu schlau für den Beruf. Also, du bist ja völlig überqualifiziert. In meinen Augen. Also, ich glaube nicht, dass da jemand mit Abitur noch arbeitet, oder? Ohne das jetzt böse zu meinen.
Das kann ich dir aus dem Kopf raus gar nicht sagen, aber ich denke schon, dass es dort auch andere Leute mit Abitur gibt. Und
ja, Studenten.
Sind wir auch einer Meinung, dass Intelligenz nicht unbedingt mit Bildung gleichzusetzen ist oder mit dem Bildungsgrad gleichzusetzen ist.
Nein, aber es ist doch eine Richtung, wie man die angeben kann.
Ich weiß, was du meinst. Und im Querschnitt, wenn ich jetzt all die Kolleginnen und Kollegen, die ich jetzt in den 10 Jahren dort kennengelernt habe, von oberstem Chef oder oberster Chefin bis nach ganz runter. Also da wähne ich mich schon oberhalb des Durchschnitts, was meine Kompetenzen anbelangt, ja.
Ja, ne, das ist ja das, was ich sagen möchte, genau.
Gut, dann nehme ich diese Gedanken so mit.
Eine Stunde 30?
Bitte?
Eine Stunde 30? Haben wir jetzt die geschwallt?
Wir haben jetzt eine Stunde 30 geschnackt, ja. War schön.
Ja, war übelst schön. Ich liebe dich.
Ich liebe dich auch. Ich habe vor allem die Kopfhörer drin und du brabbelst mir die ganze Zeit in meine erogene Zone und ich habe einen richtigen Boner seit 1,5 Stunden.
Tschüss.
Ciao.